Am letzten Sonntag hatten unsere Pfadfinder unsere Religionsunterrichtskinder eine echt schwierige Aufgabe. Und zwar bekamen sie eine Liste mit 35 Eigenschaften und sie sollten sich 5 dieser Eigenschaften aussuchen für einen möglichen zukünftigen Partner. Ja, ist noch ein bisschen Zeit, denke ich mal. Und da sind natürlich eine ganze Menge Sachen drauf und sie begannen zu handeln und sagten, können wir vielleicht 6 oder 7, weil so viele gute Sachen drauf standen. Die nächste Schwierigkeit war, sie sollten von der gleichen Liste 5 Eigenschaften aussuchen, von denen sie gesagt haben, darauf könnten wir verzichten. Und dann sind dann solche Sachen wie sportlich sein, okay, da kann man drauf verzichten, oder mutig sein, oder selbstkritisch sein. Ich weiß nicht, ob Sie sich sicher sind, was Sie da gepunktet haben. Aber da steht unter anderem drauf, bei gut aussehen haben einige immerhin 3, es ist anonym, ja, ich kann also nicht sagen, der oder sie war es gewesen, haben immerhin 3 gepunktet, ist nicht wichtig. Eine oder einer, weiß ich ja nur nicht, hat einen Punkt geklebt, wäre mir schon wichtig. Ich weiß nicht, ob das die Wahrheit ist, mit einem. Es sind immerhin 8 Leute gewesen. Es ist nicht ganz einfach, bei einer Auswahl den richtigen Partner zu finden fürs Leben oder den richtigen Partner für eine Partnerschaft im Geschäft oder für einen Freund. Von daher stellt sich die Frage, ihr habt das Thema ja gelesen, weshalb tut Gott sich das an, uns als seine Partner auszuwählen? Anhand einer biblischen Begebenheit möchte ich das mit euch einmal anschauen. Wir lesen dazu aus dem 1. Buch Mose, Kapitel 28 und dort von Vers 11. Für alle, die aufschlagen, 1. Buch Mose 28, von Vers 11. Und Jakob kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach. Das ist eine ganz eigenartige Begebenheit, wenn wir es bedenken. Der Jakob musste von zu Hause ausreisen. Ausreisen deshalb, eigentlich brauchte ich nicht zu erzählen, die meisten wissen das. Ausreisen deshalb, er hatte seinen Bruder betrogen. Der Vater hatte gesagt, ich möchte dich segnen, ich möchte dir meinen Segen geben. Und Jakob wusste, das hatte ihm die Mutter x-mal erzählt. Gott hat gesagt, du sollst den Segen bekommen. Und da hat der Jakob ein Stückchen nachgeholfen, natürlich mit der Mutter, und hat sich als Esau, den Bruder, ausgegeben, ist zum Vater gegangen, der erblindet war, und hat gesagt, ich bin Esau, segne mich. Und Gott segnete ihn. Und ihr könnt euch das Entsetzen des Vaters vorstellen, als er mitbekam, dass er seinen jüngeren Sohn gesegnet hat. Und ihr könnt euch vorstellen, wie ärgerlich und sauer und traurig der Bruder war, als er mitbekam, was sein jüngerer Bruder ihm da angetan hatte. Und dann bekam die Mutter mit, dass er sich geschworen hatte, der ältere Bruder, naja, bei Zwillingen. Wenn die Eltern mal nicht mehr da sind, bringe ich den um. Und nun ist der Jakob auf dem Weg. Die Mutter hat gesagt, geh in meine Heimat, such dir dort eine Frau, nicht eine Frau unter den abergläubischen und heidnischen Frauen hier in der Umgebung. Und Jakob ist unterwegs. Da kommt er an diese Stelle, wir haben es ja auch im Lied gesungen, er hat sich einen Stein ausgewählt, um seinen Kopf drauf zu legen. Also mir ist schon eine Isomatte ziemlich hart. Und wenn ich mit dem Pfadfinder unterwegs bin, dann nehme ich mein eigenes Kopfkissen mit. Aber ein Stein, es muss sehr schlimm ausgesehen haben für den Jakob. Und da legt er sich dorthin, wie wir gesehen haben, und da hat er einen ganz eigenartigen Traum. Gott zeigt sich ihm in dieser Situation. Und wir lesen, was Gott dem Jakob sagt. Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden. Und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich will mit dir sein und will dich behüten, wo du hinziehst. Und will dich wieder hierher bringen in dies Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Fällt euch was auf? Also ich finde hier kein Wort von Gott, dass er dem Jakob sagt, Jakob, du hast Müll gemacht. In einer Partnerschaft würde vielleicht der Partner oder die Partnerin sagen, wenn sie in einer Ich-Botschaft redet, das sagt man ja heute so, wenn sie in einer Ich bin enttäuscht und ich bin verletzt und traurig. Du hast mich betrogen. Heute würde man vielleicht kräftiger reden, wenn man das erlebt bei den Kindern, dann kann das ein deutlicheres Wort sein. Und Gott scheint da einfach drüber wegzugehen. Wenn wir uns den Jakob anschauen, der Jakob, dem ging es wirklich nicht gut. Von dort, wo er sich aufgemacht hat, von Beerseba bis nach Luz, dort wo er muss ja unterwegs auch nochmal gerastet haben. Das sind ungefähr 130 Kilometer, also nicht Luftlinie, sondern so durchs Gebirge. Ungefähr so 4 Tage Reisen weit. Und wenn man 4 Tage lang wandert, dann hat man genügend Zeit zum Überlegen, oder? Da hat man viel Zeit. Niemand dabei und man wandert. Und Jakob beschreibt diese Zeit später als eine Zeit tiefer Not und Traurigkeit. Er hat sich alles verbockt. Er hat die Tür hinter sich zugeschlagen und er weiß, er kann nicht mehr nach Hause kommen. Wenn er nach Hause kommt, wird ihn sein Bruder umbringen. Er hat ihn betrogen, indem er ihm das Erstgeburtsrecht abgekauft hat durch ein Linsenessen. Wie bescheuert muss man sein. Und er hat ihn betrogen, indem er ihm den Segen gestohlen hat. Und den Vater ganz zu schweigen. Und sicherlich hat er sich erinnert, als seine Mutter ihm erzählt hat, und vielleicht hat sie ihm diese Geschichte oft erzählt, als sie noch ein junges Mädchen war, Und wie sie dann aus ihrer Stadt herauskam und da stand plötzlich an dem Brunnen eine Karawane von Kamelen. Und da kam ein Mann zu ihr und sagte, kannst du mir nicht etwas zu trinken geben? Und da habe ich diesem Mann gesagt, ja, komm, und ich werde deinen Kamelen auch gleich was zu trinken geben. Und dann stellte sich das raus, das ist eine Karawane, die der Abraham, dein Großvater, geschickt hat. So erzählte sie ihrem Jakob. Und dann kamen wir zu uns nach Hause und dann hat er Geschenke ausgeteilt. Für jeden war was dabei. Und er, Jakob, ein Stock, ein Bündel, nichts, ein Vertriebener. Könnt ihr euch vorstellen, wie es dem gegangen ist, wie er sich gefühlt hat? Und da gibt ihm Gott, das ist richtig ermutigend, da gibt ihm Gott wunderbare Zusagen. Das Land, wo du hier liegst, das will ich dir geben. Und ich verspreche dir erstens, ich werde immer bei dir sein. Ich verspreche dir, dass du immer zu essen haben wirst, dass du immer anzuziehen hast, dass du immer ein Dach über dem Kopf hast. Und ich verspreche dir, dass du wieder nach Hause kommen kannst. Boah. Könnt ihr euch vorstellen, wie es dem Jakob am nächsten Tag gegangen ist? Mann, ich habe gar nicht gewusst, dass hier die Stelle ist, wo man in den Himmel kommen kann. Naja, vielleicht hat er es nicht ganz so gesagt. Aber es ist die Stelle, wo ihm Gott begegnet ist. Und er war total erleichtert. Ich stelle mir die Frage, was ist nur mit all dem, was der Jakob angerichtet hat? Da ist ja einiges an Schuld gewesen, das er auf sich geladen hat. Da ist einiges an Schuld gewesen, die er getragen hat. Und ich kann mir vorstellen, als er dort unterwegs gewesen ist, von Beersheba nach Luz, um dann in die Heimat seiner Mutter zu kommen, dass mit jedem Schritt er die Last mehr spürte, die er sich aufgeladen hatte. Und Gott scheint einfach drüber wegzugehen. Geht Gott so über Schuld drüber weg? Vergessen wir es. War nicht so schlimm. Ihr Lieben, das sind Stellen im Leben eines Menschen, im Leben auch des Jakob, wo das Kreuz Jesu gezimmert wurde. Ich möchte das so formulieren. Dafür ist Jesus gekommen. Und in dieser Traurigkeit, in der der Jakob gewesen ist, und in dieser Niedergeschlagenheit, hat er einfach erlebt, dass dieser Gott ihm wieder neue Kraft gegeben hat, eine neue Perspektive, eine Zukunft. Und ich kann mir vorstellen, dass er die nächsten Tage viel schneller vorwärts gekommen ist. Mit nicht so viel seelischer Last, die er mit sich getragen hat. Dieser Gott ist unbegreiflich. Es trug sich in einem Land zu, das ein Stückchen weiter südlich und weiter östlich ist. Ein Ehepaar hatte für ihren Sohn ein Mädchen ausgewählt. Daran merkt ihr, das war nicht hier in unseren Breiten. Und sie erzählten ihm, was es für ein tolles Mädchen ist, wie liebevoll sie ist und was sie für einen wunderbaren Charakter hat. Und der junge Mann war ganz gespannt. Ein Vierteljahr musste er warten, bis diese Hochzeit kam. Und er konnte es fast nicht erwarten. Und dann kam endlich dieser Tag, die Trauung, die Zeremonie fand statt. Und jetzt kam der Augenblick, an dem er mit einem Stäbchen den Schleier lüften durfte von seiner Braut. Vorher hatte er sie nie gesehen. Und als er den Schleier hob, war er völlig entsetzt. Durch eine Erkrankung, Hauterkrankung, war das Gesicht des Mädchens entstellt. Und er rannte in sein Zimmer und weinte und weinte. Und die Mutter kam und tröstete ihn und sagte, was machst du? Sie ist so ein liebes Mädchen, sagte, ich wollte eine Hübsche. Ja, also eine wollte das bloß. Die meisten wären wahrscheinlich mit dieser Situation zurechtgekommen, oder? Ich wollte eine Hübsche, ich will nicht mit ihr leben. Und da sagt die Mutter zu ihm, du bist verheiratet, sie ist deine Frau, du kannst nicht mehr sagen, ich will nicht leben mit ihr. Und er packte seine Sachen, ging aus dem Haus an die Uni und war ein halbes Jahr weg. Der Vater machte sich auf, ging an die Uni und holte den Sohn zurück. Und die Mutter redete mit ihm und sagte, du bist sowas von schäbig zu deiner Frau. Sie ist so lieb, sie hat mir überall geholfen, sie hat nebenbei Geld verdient. Sie beklagt sich mit keinem Wort über dich, aber ich weiß, in ihrem Herzen weint sie. Dann sagt er, okay, ich werde mit ihr ein Schlafzimmer teilen. Sie bekamen ein Mädchen, aber er hat nie jemanden eingeladen in sein Haus, nie einen Freund zu sich nach Hause gebracht und er ist nie mit seiner Frau ausgegangen. Als das Mädchen 12 Jahre alt geworden war, kam er nach Hause und erzählte ihr, dass er blind wird. Der Arzt hat festgestellt, dass er eine Augenkrankheit hat, eine Entzündung, und durch die Vernarbung auf dem Auge wird er blind werden. Er bräuchte eine Transplantation der Hornhaut. Aber diese OP kostet $3.000. Und das Problem ist, es gibt mehr Leute, die diese OP brauchen, als es Hornhäute gibt. Ist ja bis heute so. Und sie sagte zu ihm, du, ich habe Geld gespart, ich habe $3.000, die gebe ich dir. Und sie holte das Geld und gab ihm das in die Hand. Ich möchte nicht, dass du blind wirst. Er sagte, es bringt nichts. Ich weiß nicht, wie viele Monate oder Jahre ich warten muss, bis ich da dran komme. Und eine Woche später kriegt er aus dem Krankenhaus einen Anruf. Er kann zur OP kommen, da ist jemand tödlich verunglückt bei einem Autounfall und hat seine Hornhaut zur Verfügung gestellt. Und er ist glücklich, geht in das Krankenhaus, die OP wird durchgeführt. Nachdem die Verbände gelöst wurden, kann man feststellen, jawohl, er kann wieder sehen. Die OP ist gut ausgegangen. Die Tochter kommt ihn besuchen und sie freut sich darüber. Und sie fragt, ob die Mutti ihn auch besuchen kann. Auf keinen Fall. Wenn ich dann entlassen werde, rufe ich an und du kommst mit dem Taxi, holst mich ab. Und als dann die Zeit um ist, er abgeholt wird von seiner Tochter im Taxi, erzählt er ihr, kommen sie ins Gespräch und erzählt ihr, ich muss unbedingt herausfinden, wer dieser junge Mann gewesen ist, der da tödlich verunglückt ist. Ich möchte herausfinden, wo sein Grab ist und ich möchte das besuchen. Aber seine Tochter war erstaunlich still in diesem Augenblick, hat nichts gesagt. Sie kam nach Hause, die Frau hatte ein wunderbares Essen, ein Festessen vorbereitet und sagt, ich bin so glücklich, dass du wieder da bist, dass du wieder sehen kannst. Und er war da ein bisschen verlegen und sagte, danke, dass du mir das Geld gegeben hast. Und da lehnte sie sich an die Wand und begann zu weinen und sagte, ich habe nicht umsonst gelebt, du hast einmal Danke gesagt. Und da ist ihm bewusst geworden, dass er so lange, wie er mit dieser Frau zusammen gewesen ist, verheiratet war, nicht ein einziges Mal sich für irgendetwas bedankt hatte. Und da wurde die Tochter langsam unruhig und begann zu weinen und zu schimpfen und sagte, Mutti, du musst ihm das sagen. Er weiß gar nicht, dass er die Hornhaut von dir hat. Und er geht zu seiner Frau und schaut sie an und sieht, dass seine Tochter die Wahrheit gesprochen hat. Und er sinkt vor ihr nieder und weint und sagt zu ihr, und ich habe dich die ganze Zeit so schäbig behandelt. Also ich weiß nicht, ob diese Geschichte wahr ist, ich habe sie gehört, bloß bei uns gibt es sowas nicht. Da werden Hornhäute nur von Toten gespendet. Aber diese Geschichte macht eins deutlich, sie lässt uns ein Stückchen erahnen, was Gott für uns tut. Und ich muss so oft feststellen, dass ich mich in der Situation jenes Mannes befinde, Gott gegenüber. Und Gott ist trotzdem derjenige, der kommt. Und ich muss nicht derjenige sein, der nach Israel fährt und eine Stelle da in, in Luz, das später Bethel hieß. Ich muss nicht nach Bethel fahren, um an der Stelle zu sein, wo Jakob gewesen ist, um diese Leiter zu sehen. Diese Leiter ist Jesus Christus für mich. Und wann immer ich in dieser Situation bin, wie dieser Jakob, wann immer die Decke über mir zusammenbricht, ich den Eindruck habe, im Sumpf unterzugehen, Gott ist derjenige, der die Leiter, eigentlich ist es ja eine Treppe. Ich stelle mir das ziemlich schwer vor, wenn Engel an einer Leiter hoch und runter klettern. Und es gibt einige, die sagen, da spricht vieles dafür, dass das eine Treppe gewesen ist. Diese Treppe baut Gott von sich aus zu uns. Unabhängig davon, wie wir sind und was wir getan haben. Das hat den Jakob nicht kalt gelassen, was hier passiert ist. Und Jakob, so lesen wir ab Vers 18 in diesem gleichen Kapitel 28. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Bethel. Vorher aber hieß die Stadt Luz. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach: Wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Weg, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Jakob hat Gott erlebt. Und er sagt sich, weil Gott so großartig ist, will ich Gott etwas versprechen. Und wenn wir diese Begebenheit lesen, diese Aussage, die der Jakob hier gemacht hat, ist es eigentlich erstaunlich. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Er sagt nämlich: Wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Weg? Wird er mir Kleider geben? Er spricht hier immer von dem Herrn, von ihm. Aber im letzten Satz steht: Was du mir gibst, will ich. Von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Das wird ganz persönlich, was Jakob hier Gott zusagt. Von daher merken wir einfach, Jakob will diese Situation, die er hier erlebt hat, nicht einfach so vorbeigehen lassen. Er hat Gott hier erlebt. Und ich denke, es gibt Gelegenheiten, wo auch wir einfach Gott erleben können. Das kann in einem besonderen Gottesdienst sein. Das kann vielleicht in einem Traum sein, wie ihn Jakob gehabt hat oder ähnlich. Es kann in einer Begegnung sein mit Menschen, in einer gemeinsamen Gebetszeit. Kann es passieren, dass Gott mich so anspricht, mir neuen Mut gibt? Und dann neigen wir dazu, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Dann neige ich dazu zu sagen, von jetzt ab soll alles anders werden. Und das hat Gott, der Jakob hier auch gesagt. Du sollst mein Gott sein, sagt er. Er will seine Beziehung zu ihm festmachen. Er verspricht ihm, dass er an dieser Stelle, wo er diesen Gott erlebt hat, ein Haus bauen will. Und er verspricht Gott, dass er ihm den Zehnten geben will. Er will die Beziehung festmachen, ein Haus bauen und Gott von allem den Zehnten geben. Was passiert im Alltag mit solchen Versprechen? Was passiert, wenn dich Gott so angesprochen hat? Es besteht die Gefahr, dass solche Ereignisse wieder verflachen oder vergessen werden. Aber der Jakob hat das an dieser Stelle versucht, mit Gott festzumachen. Und wir erleben, wenn das interessiert, im Kapitel 35, dass Gott den Jakob immerhin daran erinnern musste, dass er an dieser Stelle ein Gotteshaus bauen wollte. Und dort ist dann jahrhundertelang wirklich auch ein Zentrum des Glaubens der Israeliten gewesen. Es geht darum, dass wir Dinge nicht einfach in Vergessenheit geraten lassen. Und Ausdruck dafür, dass er nicht vergessen wollte, war, dass Jakob gesagt hat, ich gebe dir, Gott, den Zehnten. Woher hat er das gewusst mit dem Zehnten? Wir wissen, dass der Abraham das auch schon mal gemacht hat. Wir lesen aber vor Abraham nichts in der Bibel. Was für mich erstaunlich war, ist, dass das Prinzip des Zehnten nicht eine Erfindung in der Bibel gewesen ist, sondern dass es offenbar schon lange auch vor dem Abraham diese Gepflogenheit gegeben hat, auch bei anderen Völkern. Auch bei anderen Völkern. Wir wissen das von den Ägyptern, von den Römern, von den Griechen, die sich dazu geäußert haben, dass das offenbar ein Urwissen gewesen ist, auf das sich Jakob an dieser Stelle berufen hat. Und es geht nicht darum, dass ich sage, ja, was könnte ich denn jetzt noch geben? Ich gucke auf meinen Kontoauszug. Oh, es sieht nicht ganz so doll aus. Dieses Mal wird es nicht so viel wie nächstes Mal. Sondern hier geht es um ein Prinzip, was Gott uns mitgegeben hat. Und jeder, der für sich eine Beziehung zu Gott aufbaut oder aufgebaut hat, wird irgendwann zu der Stelle kommen, wo es darum geht, was ich habe, was mein Besitz ist. Und das ist dem Jakob hier auch bewusst geworden. Ich will Gott diesen Teil geben. Das ist nicht ein Teil, den man sich aussuchen könnte, sondern er gehört Gott. Von daher bin ich manches Mal erstaunt und erschrocken, dass Leute sagen, im Augenblick geht es mir nicht so gut, kann ich nicht geben. Ich bin nicht einverstanden mit dem, was unsere Verantwortungsträger da entschieden haben, ich gebe keinen Zehnten mehr. So, als wäre das Zehntengeben eine Bezahlung für irgendeine Leistung. Es gehört Gott. Weil ich damit zum Ausdruck bringe, Gott, ich weiß, dass alles auf dieser Welt, dass auch ich, dass meine Kraft, dass meine Zeit von dir kommt. Und ich will dir einen Teil davon zurückgeben. Und dann sorgt Gott in dieser Partnerschaft dafür, dass du diese 10% nicht vermissen wirst. Er beschenkt uns. Es war im alten Israel, ein Bauer hatte ein Feld, das jedes Jahr 1000 Scheffel Weizen brachte. Ich rechne das nicht um, weil sich das mit der 1000 so gut rechnet. Und er hatte sich entschlossen und hat Gott jedes Jahr von diesen 1000 Scheffel 100 Scheffel zurückgegeben. Und dieses Geld floss ans Heiligtum und davon lebten die Diener Gottes, die Leviten. Und jedes Jahr brachte er diese 100 Scheffel ans Heiligtum. Und er hatte mehr, als er nötig hatte, die 900. Einiges verkaufte er, einiges behielt er und er wurde richtig wohlhabend. Und als die Zeit kam, dass er sich von dieser Welt verabschieden musste, rief er seinen Sohn und sagte, nahm Abschied und sagte, jetzt gehört alles, was mir gehört, dir. Du kannst damit machen, was du möchtest. Aber ich möchte dir einen Rat geben. Unser Feld bringt jedes Jahr 1000 Scheffel Weizen. Und ich habe jedes Jahr Gott 10% davon gegeben. Und Gott hat mich gesegnet. Ich gebe dir den Rat, mach das genauso. Und der Junge machte das genauso. Im ersten Jahr gab er diese 100 Scheffel Weizen ab. Aber im nächsten Jahr sagt er sich, Mensch, das ist eine ganz schöne Menge, was ich da abgeben muss. Ich gebe dieses Jahr nur 90 ab. Und als das neue Jahr kam, erntete er nur 900 Scheffel Weizen. Oh, wie kann das sein? Und um den Verlust ein bisschen auszugleichen, gab er nur 80 Scheffel als Zehnten für Gott ab. Und er merkte, dass das Jahr für Jahr weniger wurde, bis er nur noch 100 Scheffel Weizen von seinem Feld erntete. Und er lud seine Freunde ein, dass sie ihn trösten sollten und ihm beistehen sollten. Und die kamen und wollten feiern. Und da sagt er, seid ihr bescheuert, ich bin traurig, ich bin entsetzt, mir fehlt es vorne und hinten und ihr wollt feiern. Und da sagten die, ja, wir wollen feiern. Und zwar, am Anfang gehörte das Feld dir. Und du hast 100 Scheffel Gott gegeben. Und jetzt gehört das Feld Gott und er gibt dir 100 Scheffel. Du bist jetzt ein Diener Gottes, ein Levit geworden. Er hat das verstanden, was seine Freunde ihm sagen wollten. Aber wir haben erlebt in dieser Begegnung, Gott hat den Jakob zu einem Partner gemacht. Er ist nicht ein Kind, ein Untertaner. Und ich muss an Worte denken, die Jesus bei der Fußwaschung gesprochen hat. Hier ist nicht Knecht und Herr. Hier ist nicht Apostel oder der ihn gesandt hat. Sie sind alle gleich. In was für einen Stand hat uns Gott hineingehoben? Verdient haben wir es nicht. Also ich nicht. Vielleicht ist es bei euch ein bisschen anders. Aber Gott ist derjenige, der uns gerettet hat, der uns befördert hat in einen sowas von hohen Stand und der auch derjenige ist, der uns immer wieder neu mit Kraft und Mut ausstattet. Wer wäre ich, dass ich das alles nur für mich nehmen will? Die Dankbarkeit drückt sich eben auch aus, indem ich Gott etwas zurückgebe. Und ich wünsche uns, dass wir Leute sehen, nicht nur Leute sehen, sondern Leute sind, die diese Partnerschaft mit Gott bewusst leben. Amen.